Wir haben so das Credo und das Motto für uns, dass wir Spieler ausbilden wollen. Klar, wenn sie länger da sind, ist es ein bisschen einfacher, aber zum Spielversteher sie auszubilden, also so ein bisschen zu denken wie ein Trainer. Und wenn wir das wollen, das bedeutet und impliziert ja auch, dass wir dann andere Meinungen und Spielermeinungen auch reinholen müssen. Also wenn man was verstanden hat, dann muss man sich damit intensivst auseinandersetzen und ich muss was erklären können und ich muss es wie so ein schönes Geschenk, es darf nicht ausgepackt werden, sondern ich muss es selber auspacken, ich muss mich drum bemühen, ich muss mich mit der Materie richtig beschäftigen. So, und deshalb, ja, bedeutet es einfach, dass wir unbedingt Spielermeinungen und auch kritische Spielermeinungen manchmal als Trainer dann auch vielleicht aushalten müssen und uns mit dem Spieler auch mal reiben müssen, um dann zu einem Konsens wieder zu kommen.
Fußball, 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 esse, schlafe, Fußball, Fußball, Fußball. Gibt's Schlimmeres?
Der offizielle SC-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe SC-Fans, zu einer neuen Ausgabe hier beim offiziellen SC-Podcast. Ja, wir haben es euch ja letztes Mal in der Folge oder am Ende der Folge schon angekündigt. Wir wollen in der nächsten Folge so ein bisschen über die Freiburger Fußballschule sprechen. Das machen wir auch gleich, versprochen. Wir haben ein großes Interview mit Martin Schweitzer und Andreas Steiert geführt. Dazu kommen wir gleich, aber jetzt am Anfang natürlich auch nochmal ein bisschen Updates hier rund um den SC. Es waren ja ein paar Länderspiele, die sind schon absolviert. Michael Gregoritsch zum Beispiel, der war für die österreichische Nationalmannschaft, genauso wie Philipp Lienhardt im Einsatz. Und Gregal hat zweimal getroffen, jeweils einen Treffer bei einem Spiel gemacht. Und auch Sean Mansambi, der war für die Schweizer A-Nationalmannschaft zum ersten Mal im Einsatz. Und in seinem ersten Einsatz kam er rein von der Bank, hat da noch ein paar Minuten gesammelt. Und beim zweiten Spiel, da war er von Beginn an dann auf dem Feld und hat direkt ein Tor und eine Vorlage beigesteuert. Also Sean, herzlichen Glückwunsch zu dieser Leistung auf jeden Fall. Dann haben wir es heute, den 11. Juni, so viel können wir sagen. Und das ist der Tag, an dem Christian Streich Geburtstag hat. Und der Geburtstag ist ein ganz besonderer. Er wird nämlich heute 60 Jahre alt. Dazu Christian, alles, alles Liebe, alles Gute zu deinem Geburtstag. Feier schön und lass dich hochheben heute an deinem besonderen Tag. Wer dazu noch eine Bildergalerie sehen möchte, kann das auf Social Media tun oder auch auf unserer Website.
Ja, Marco, Übergang Christian Streich zur Freiburger Fußballschule fällt nicht schwer. Er war sehr lange da tätig. Und dann kommen wir jetzt mal langsam zu unserem Kernthema der heutigen Folge, Freiburger Fußballschule. Wir haben mit Andi Steiert gesprochen, dem Leiter der Freiburger Fußballschule, und auch mit Martin Schweitzer, dem sportlichen Leiter. Und das Gespräch liegt schon ein paar Tage zurück. Was sich in der Zwischenzeit noch getan hat, war, dass unsere U16 in einem sehr dramatischen Saisonfinale noch die Klasse gehalten hat in der ENBW Oberliga mit einem 3:2-Sieg beim VfB Stuttgart, der schon als Meister feststand, mit einem Last-Minute-Tor, kann man sagen, kurz vor Schluss, das entscheidende Tor gemacht, in der Liga verblieben. Herzlichen Glückwunsch an die Jungs. Und wenn wir zum Gespräch des heutigen Tages blicken, da haben wir mit den zwei gesprochen über die U23, die zurückliegende Saison in der Regionalliga. Wir haben über die B- und über die A-Jugend gesprochen, aber auch über ganz viele andere Themen im Nachwuchsfußball. Wo geht's hin? Wie schafft es der SC Freiburg, da trotzdem noch irgendwie Schritt zu halten, auch wenn andere Vereine da immer früher und immer aggressiver Talente scouten? Und ja, wir finden es ein ganz schönes Gespräch geworden. Wir hoffen, euch geht's auch so und wünschen euch damit ganz viel Spaß.
Das Gespräch des Tages.
Ja, Andi und Martin, willkommen zurück im Podcast. Ihr wart ja schon mal zu Gast. Wer das noch nicht gehört hat, hört da unbedingt rein. Da haben wir euch auch nochmal im Detail ein bisschen vorgestellt, eure Aufgaben und so. Da sprechen wir jetzt dieses Mal nicht drüber, sondern wir wollen einmal auf die Saison zurückblicken und danach noch über ein paar übergeordnete Themen sprechen. Starten wir direkt mal rein mit der U23. Was habt ihr denn vor der Regionalligasaison so erwartet, was so den Fußball angeht in der Regionalliga und auch was das Ganze drumherum angeht, jetzt gerade im Vergleich zur dritten Liga?
Was haben wir erwartet? Die Maßgabe war für uns, dass wir es schaffen, in ein ruhiges Fahrwasser zu kommen. So haben wir es mal betitelt. Und das relativ schnell, am besten von Anfang an. Das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Und ansonsten, Erwartungshaltung ist natürlich eine andere. In der dritten Liga ist viel mehr Brimborium außenrum und mehr Zuschauer und mehr Auflagen, die du auch erfüllen musst. Regionalliga ist dann nochmal ein bisschen anders. Aber das dann auch relativ schnell anzunehmen, das war der Job. Das haben wir ganz gut geschafft. Vorrunde lief punktemäßig ganz gut. Inhaltlich haben wir dann trotzdem auch ein paar Themen gehabt, wo wir nicht ganz so zufrieden waren. Rückrunde war dann schwierig, vor allem zu Beginn schwierig. Dann hatten wir mal zwischendrin wieder eine gute Phase zum Glück. Und jetzt gegen Ende war es dann wieder so ein bisschen, von den Ergebnissen. unterm Strich hätten wir wahrscheinlich gesagt, wenn es, ich glaube, Platz 7 ist jetzt am Ende, hätten wir wahrscheinlich sofort genommen. So war es jetzt irgendwie so, wir sind so zwei Herzen, die in einem schlagen, wo man denkt, boah, die Vorrunde war dann punktemäßig sehr gut. Und dann warst du vorne mit dabei und hättest vielleicht auch noch ganz vorne mitspielen können. Dann aber mit der Niederlagenserie irgendwie zu Beginn der Rückrunde war es dann relativ schnell weg, dass wir diesen Traum noch irgendwie verfolgen können. Aber in Summe, glaube ich, kann man zufrieden sein mit der Regionalliga-Saison.
Und was jetzt nur den Fußball ligaweit, sag ich mal, angeht, gibt es da einen Unterschied, einen merklichen, zur dritten Liga?
Ja, man muss schon sagen, es ist einfach alles ein Ticken professioneller in der dritten Liga. Erwartungshaltung drumherum, Abläufe, Live-Spiele, Fernsehen, das sind schon in der Organisation Reisezeiten. Also das unterschätzt man dann manchmal, weil es ja so ist, dass eigentlich alle Reisen in der U23 beziehungsweise alle Reisen mit Bus und Bahn gemacht werden. Jetzt kann man sich selber ausrechnen, wenn man in Lübeck spielt, was die Rückreise bedeutet, wann die Jungs und das Staff hier teilweise angekommen ist. Wie machst du es dann von der Belastungssteuerung? Das sind schon Veränderungen, die du so nicht hast in der Regionalliga. Ich finde, es gibt aber auch tolle Stadien in der Regionalliga. Aber es gibt natürlich auch, und das sieht man immer wieder, die Regionalliga, die diese, ja, gerade die Grenze vom Amateursport zum professionellen Sport ist, mit Mannschaften, die professionell aufgestellt sind und welche, die im, sag ich mal, höheren Amateurbereich unterwegs sind. Und das merkt man und das bringt dann andere Herausforderungen mit sich. Ist aber schon ein Unterschied in der Wahrnehmung bei den Jungs, aber auch in der Wahrnehmung, sag ich mal, medial drumherum.
Letztes Jahr um die Zeit saßen wir hier in diesem Raum mit Benedetto Muzzicato am 17. Dezember. Dann haben wir verkündet, dass er den Verein verlassen wird. Wie überrascht wart ihr denn, dass er diesen Wunsch platziert hat, dass er dann auch gegangen ist?
Ja, für die nah dran sind, das ist ja dann nicht so, dass man das alles super ist, man immer ein gutes Gefühl hat und dann kommt einer am nächsten Tag und sagt, so, jetzt ist vorbei. Das hat sich dann schon über die Wochen abgezeichnet, dass er uns das Signal gegeben hat, ist es genau das oder ist dann doch lieber eine erste Herrenmannschaft zu trainieren, dahin, wo er wieder hin zurück möchte. Mhm. Und irgendwann war es dann klarer, die Gespräche, wo wir dann gesagt haben, okay, dann lass uns den Weg auch gehen, den du vorgeschlagen hast. Und dann war es für uns natürlich wieder die nächsten Fragezeichen, die dann kommen, okay, das haben wir die Situation, was bedeutet es, wie wollen wir uns dann wieder aufstellen? Und dann ging ja das Trainerkarussell bei uns in der Fußballschule ein bisschen los und sind dann froh, wie es ausgegangen ist und dass wir das so, wie wir es dann auch umsetzen wollten, dann auch hinbekommen haben.
Genau, Bernhard Weiß hat ja dann übernommen, der war ja auch als U19-Trainer im DFB-Pokalfinale zum Beispiel das Jahr dann davor. Er ist jetzt nicht hier, deswegen fragen wir euch, wie schwer ist es denn für ihn oder generell als Trainer, wenn man jahrelang im Jugendbereich dann arbeitet, dann auf einmal wieder in den Erwachsenenbereich zu kommen?
Ich glaube, ganz schwierig ist es nicht, weil auch die zweite Mannschaft eben diese Mischung aus Herrenbereich und Jugendbereich ist, es aber trotzdem bei uns und so wie wir die U23 leben, immer noch eine Ausbildungsmannschaft. Mhm. Die Themen verändern sich ein bisschen, die Ansprüche verändern sich ein bisschen, das Drumherum ist ein bisschen schneller, die Aufmerksamkeit auch auf den Trainer und den Staff ist ein bisschen größer. Das verändert sich ein bisschen, aber es ist, glaube ich, nicht die große Umstellung, dass ich meine Arbeit komplett umstellen muss. Mhm.
Und wie ist es ihm generell gelungen, was würdet ihr sagen?
Ja, am Anfang war es, glaube ich, vieles neu für ihn, weil so viele Einflussfaktoren, also der Staff ist einfach größer, deshalb gibt es mehr Einflussfaktoren und mehr Leute, die mitsprechen und mehr Leute, die ja im positiven Sinne Einfluss nehmen. Und das aber zu handeln, das war, glaube ich, am Anfang nicht ganz so easy. Und da musste er erstmal auch seinen Weg finden. Und das haben wir dann irgendwann hinbekommen, glaube ich, gemeinsam, dass er da für sich auch in seiner Meinung klar bleibt und trotzdem alle anhört. Und das tut er. Das ist, glaube ich, eine große Qualität und Stärke von ihm. Jetzt würde ich sagen, sind wir gerade auf einem guten Weg, aber klar, dass das nicht so irgendwie Fingerschnipsen und jetzt ist sofort alles da, das ist klar, aber das war auch vor, also es war, bevor wir es gemacht haben, auch klar, dass das erstmal sich finden muss.
Mhm. Du hast jetzt vorher schon mal gesagt, Platz 7, so habe ich es zumindest rausgehört, rundum ist man eigentlich zufrieden unterm Strich. Was hat denn noch gefehlt, um so ganz, ganz oben mitzuspielen, ist dann die Konstanz auch?
Ja, Konstanz, aber Konstanz geht natürlich immer mit einher, hast wahrscheinlich eher, wenn du eine erfahrene Truppe hast und wir sind jetzt nun mal den Weg gegangen, richtigerweise aus unserer Sicht, dass wir sehr, sehr viele 2005er mitgenommen haben. Ein paar sind ja auch schon im Profibereich, Mansambi und so weiter und Yilmaz ausgeliehen. Ja, und dann ist es einfach so, dass du das dann einkalkulieren musst, aber der Ehrgeiz des Sportlers und ich würde sagen, ich habe dann einfach auch nochmal eine relativ klare Idee, wie ich gern hätte, dass wir spielen. Und da gibt es einfach, also das ist dann halt die Messlatte, die ist hoch, aber die muss, finde ich, auch sehr hoch sein. Und wenn wir dann als Beispiel halt, wenn wir Bälle verlieren, damit wir sie maximal schnell wieder zurückholen, das ist ein Aspekt, den wir gerne als Wiedererkennungswert einfach sehen würden. Und wenn du ihn halt von 20 möglichen Situationen nur 10-mal siehst, dann denkst du halt, okay, da haben wir halt Luft. Also das sind dann eher so die internen Themen, wo ich einfach auch eine klare Idee hätte, wie wir es spielen sollten. Deshalb gibt es da ein paar Themen, die wir aber halt intern logischerweise besprechen.
Wir wollen jetzt nicht zu sehr einzelne Spieler da herausheben, aber klar fällt natürlich dann, wenn man so die Statistik anguckt, so ein Jan Sturm auf, weil er halt in 30 Spielen 15 Mal getroffen hat, teilweise auch sehr sehenswert. Vielleicht auch, könnt auch gerne andere Namen nennen, aber wie haben sich denn einzelne Spieler jetzt in diesem Jahr entwickelt, gerade die jetzt neue von der U19 dazukamen?
Ja, auch da total unterschiedlich. Jetzt würden wir wahrscheinlich da nicht dem allen gerecht werden, wenn ich jetzt drei Namen sage und die anderen drei oder die anderen 10 Namen sind es
ja
eher. Kannst
du auch allgemein bleiben, ja.
Wenn ich die nicht nenne, dann wäre es irgendwie unfair. Klar, Jan, also jetzt haben wir doch einen Namen gesagt. Der Jan, klar, das ist einfach eine außergewöhnliche Qualität, die er offensiv mitbringt. Jan weiß aber auch, er hat ein paar Themen, wo er noch drauf packen muss, im Bereich Defensiv und so weiter, das weiß er. Und das wird der Job sein, weil das kann ja nicht das Endziel sein, dass wir einen Jan Sturm in der Regionalliga mit 20 Toren haben, sondern das Endziel muss ja sein, wir wollen Jan Sturm in der Bundesliga irgendwann sehen und hoffentlich beim SC Freiburg. So, deshalb sind das jetzt mal die Themen beim Jan und dann gibt es aber, kann ich jeden einzelnen Spieler durchgehen. Insgesamt muss man, glaube ich, sagen, dass wir da den Fokus einfach auch hinlegen, dass wir in der U23 nicht sagen, wir wollen am Ende jedes Wochenende nur die Spiele gewinnen irgendwie, sondern wir wollen am Ende einzelne Spielerentwicklungen so gut vorangetrieben haben, dass wir einfach sagen können, okay, wir haben bestmöglich einfach jeden vorwärts gebracht. Das ist der Job und das muss man dann auch immer wieder irgendwie allen auch klar machen, dass das der Hauptjob ist. Ob es dann am Ende Platz 7 oder Platz 5 oder Platz 13 in der Liga ist, dafür sind wir eh Sportler, dass wir möglichst weit vorne sein wollen, aber es geht um die Einzelspielerentwicklung. Und das ist immer so leicht dahergesagt, aber am Ende zählt halt jeder einzelne Tag, den du halt im Training und in den Spielen halt zur Verfügung hast und ob du ihn nutzt oder nicht für die Einzelspielerentwicklung.
So transparent können wir sein. Es gibt eine kleine Lücke zwischen dieser Aufnahme hier und der Veröffentlichung. Das heißt, da kann sich auch schon wieder ein bisschen was getan haben. Aber wir nehmen jetzt so eine gute Woche nach eurem letzten Spiel auf, beziehungsweise im letzten Spiel der U23. Da wurden jetzt Marco Wörner und Gabriel Pellegrino verabschiedet. Letztes Jahr gab es, glaube ich, ein paar mehr Abschiede. Wie blickt ihr jetzt so auf den anstehenden Transfersommer und auch auf die kommende Saison, was so das Personal angeht?
Ja, man merkt auch, dass in der U23 das Tempo immer ein bisschen größer wird. Es geht viel da um die Frage, wie viel Spielzeit kann ich für die nächste Saison garantieren? Kann ich überhaupt Spielzeit garantieren? Wie stelle ich auf einer Position eine Konstellation zusammen? Wo ist der Herausforderer? Welche Struktur gebe ich der Mannschaft, dass sie eben, sag ich mal, dieses Ergebnisziel dann auch entsprechend, das man dann doch irgendwie hat, hinzubekommen? Und deswegen, wenn wir jetzt zwei Spieler verabschieden, glaube ich nicht, dass in, wann ist Trainingsauftakt, in 4 Wochen jetzt von der Aufnahme jetzt, der Kader genauso 1:1 aussieht. Auch da in der U23 geht es ums Thema Verträge, Vertragslaufzeiten. Wer sieht welchen Schritt im Verein, außerhalb des Vereins? Das gilt es mit den Jungs zu besprechen. Aber ich glaube, das sehen wir alle so, dass der Podcast da jetzt nicht der richtige Ort ist, dass wir das jetzt bei jedem individuell hier ausmachen.
Ja, wir sind auf jeden Fall mal gespannt, was passiert und haben es natürlich im Auge. Kommen wir mal zur B und auch zur A-Jugend, zu den
Darf ich noch was ergänzen? Also, wie immer, das letzte Mal habe ich auch immer irgendwas ergänzt. Ich glaube aber schon, dass man sagen kann, dass wir keinen so einen Umbruch einleiten müssen, auch wie jetzt nach Abstieg aus der dritten Liga in die Regionalliga, war klar, wir müssen einen großen Umbruch einleiten. Haben deshalb ganz viele 2005er-Jahrgänge übernommen. Ich glaube, dass man das schon absehen kann, dass der jetzt nicht ganz so groß wird, der Umbruch, sondern dass wir eher versuchen, das Gros der Mannschaft zusammenzuhalten und hoffentlich dann auch eine noch mal stabilere Saison spielen können in der nächsten Runde.
Mhm. Dann kommen wir jetzt, wie gesagt, alles gut, jederzeit gerne. Zur B- und A-Jugend, da haben wir bei den letzten Malen immer so ein bisschen über das Ligensystem gesprochen, weil sich das sehr geändert hat. Jetzt mal ganz unabhängig vom Abschneiden, da kommen wir gleich noch dazu, unserer Teams. Wie hat sich denn aus eurer Sicht in der Praxis dann bewährt, dieses neue System?
Ich finde es erstmal gut, also wir haben uns ja sehr intensiv dafür eingesetzt, dass wir diesen Systemwechsel auch ein bisschen haben. Ich glaube, dass die Erfahrungen jetzt erstmal positiv sind. im Sinne von, dass das, was man sich vorgenommen hatte, eintrifft mit einer regionaleren Vorrunde, wo die Fahrten nicht so weit sind, wo man schauen kann, wo man ein bisschen steht. Und dann es eben eine Rückrunde, nenne ich es jetzt mal, gibt oder eine A- und B-Gruppe, wo es dann ein bisschen darum geht, okay, die Mannschaften zusammenzubringen, die gerade leistungsmäßig ein bisschen näher beisammen sind. Die Idee dahinter finde ich nach wie vor gut. Jetzt muss ich doch ein bisschen ins Sportliche rein. Natürlich haben wir ein bisschen so einen Eigenanspruch zu sagen, oh, wir würden uns gerne in der A-Gruppe sehen. Mhm. Das haben wir jetzt mit B- und A-Jugend nicht geschafft. Deswegen können wir natürlich auch jetzt nicht, es gab es jetzt erst ein Jahr, wir waren jetzt ein Jahr in der B-Gruppe, das heißt, wir können die Erfahrung der A-Gruppe nicht teilen, also beziehungsweise im Sinne von wissen gar nicht, wie es da genau ist. Gibt schon auch jetzt wieder, aber das ist ja völlig normal, ein, zwei Sachen, wo man sagen könnte, oh, da könnte man mich schon wieder ein bisschen justieren. Das ist ja immer, wenn man was verändert. Mhm. Im Prinzip sind wir trotzdem happy, dass wir die Veränderung so durchgeführt haben und wollen jetzt aber auch, und das macht der DFB, glaube ich, richtig, es wird jetzt nach dem ersten Jahr eine große Evaluation geben. Das wird weitergehen, sodass wir dann schauen können, wo sind vielleicht Sachen, wo wir nochmal ein bisschen dran schrauben können.
Mhm. Du hast jetzt gesagt, die A- und die B-Jugend haben beide den Sprung in die A-Liga verpasst. Ihr habt mit den Analysen mit Sicherheit schon angefangen. Was würdet ihr vielleicht sagen, wo gab es da noch so ein bisschen Luft nach oben, dass es da noch nicht ganz gereicht hat?
Also vielleicht erstmal für die Zuhörer muss man kurz erklären, du spielst in so einer Achtergruppe und musst dann unter die ersten drei kommen, dann bist du qualifiziert für die A-Gruppe. Der Ursprungsgedanke war mal, du musst unter die ersten vier kommen, aber dann kamen ein paar große Clubs und haben gesagt, ja, aber das muss schon ein bisschen Eliteförderung sein, also machen wir nur die ersten drei, nicht die ersten vier. Wären es die ersten vier gewesen, wären wir jeweils dabei gewesen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Waren wir jetzt nicht, also wir waren dann, haben wir jeweils knapp dieses A-Gruppending verpasst. Und jetzt sind wir in der Rückrunde dann einmal Erster und einmal Zweiter geworden. Zweiter dann aber punktgleich. Also wir haben dann schon irgendwie die Erwartungen erfüllt. An was lag's? Ich würde mal sagen, der große Teil, der wahrscheinlich den Ausschlag gibt, ist, dass wir halt einfach durch den Abgang von Benedetto Muzzicato halt auch dann Auswirkungen hatten auf U17 und auf U19 Cheftrainer, weil die sind dann jeweils aufgerutscht. Mhm. Entsprechend gab es da Veränderungen und Ivica Banovic ist dann in die U17 gekommen von Dinamo Zagreb. Irgendwie auch in Kinderfußballschule, aber trotzdem musste er erstmal hier wieder ankommen und sich neu finden und das Team kennenlernen. Also insgesamt war es für uns schon ungewohnt unruhig mit diesen ganzen Trainerverschiebungen und das hat sicherlich nicht dazu beigetragen, dass wir jetzt im ruhigen Fahrwasser irgendwie ein Ergebnis nach dem anderen holen. Das war, glaube ich, ein großer Aspekt und dann können wir ganz tief einsteigen in die Analyse, aber das ist sehr teamspezifisch. In der U17 gibt es andere Themen wie in der U19, deshalb weiß ich nicht, ob wir da jetzt uns einen Gefallen tun.
Mhm, klar. Es gab ja trotzdem ein absolutes Highlight hier im Möselstadion, das U19-Halbfinale gegen Werder Bremen. Es hat geregnet, wir waren beide da, es war ungemütlich, es hat gewindet und trotzdem waren 3000 Leute hier. Wie blickt ihr denn auf diesen Tag? So, wie habt ihr den abgespeichert? Trotz sportlichem Misserfolg, kann man sagen.
Ja, genau, das sind, glaube ich, die zwei Blickwinkel. Ich glaube, wir konnten den Jungs von den Rahmenbedingungen her ein besonderes Highlight bieten. Also die Zuschauer, die dann gekommen sind, haben den Jungs ein besonderes Highlight geboten. Ich glaube, organisatorisch hat man auch gesehen, es kommt bei 3000 Leuten dann das Möselstadion an Kapazitätsgrenzen, was nehmen wir mal Ver- und Entsorgung angeht. Formulieren wir es mal so. Ich finde trotzdem, dass alle immer gemerkt hat, dass alle es wollten. Und dann ist es natürlich immer schade, wenn draußen siehst, du merkst hier, dieses Highlight findet statt und du kommst in dieses Spiel nicht richtig rein. Und es geht dann, muss man dann sagen, leider zu Recht dann an dem Tag auch deutlich aus. Ich glaube, dass dann auch eine Tagesformsache war. Ich glaube nicht, dass wir jedes Spiel dann so gestalten würden. So ist es. Das muss man dann hinnehmen als Sportler. Immer in Pokalspielen gibt es einen Gewinner und einen Verlierer. Herzlichen Glückwunsch an Werder Bremen. Das kann man jetzt vielleicht an der Stelle sagen. Genau, die haben dann auch, wir können zumindest sagen, wir sind gegen späteren Sieger ausgeschieden. Kleines Trostpflaster hilft nicht wirklich. Aber das war schon ein Thema, dass wir uns ein bisschen mehr erhofft hätten von der sportlichen Leistung, dass wir das gemeinsam besser auf den Platz bekommen. Das war leider nicht der Fall. Deswegen da ein bisschen traurig. Ich glaube, das Gesamtevent, das war Werbung für Jugendfußball.
Ja. Du hast gerade die Orga schon mal angesprochen. Ich meine, Möselstadion ist ja ein besonderer Standort. Wart ihr da kurz vorm Event dann auch mal kurz irgendwie pessimistisch? Oh, hier kriegen wir das überhaupt hin mit so vielen Leuten? Es kommt vielleicht doch mehr als gedacht oder wie auch immer.
Ja, jedes Mal, wenn der Manuel Dick, der organisatorische Leiter hier der Fußballschule, auf mich zukam, ja, die Tickets haben wir jetzt schon verkauft und die Tickets haben wir jetzt schon verkauft. Nervöse wohl nicht. Es war eher die Freude für die Jungs. Aber klar, das ist dann für mich noch vielleicht auch nochmal eine Chance, Danke zu sagen, insbesondere Lydia Schönbett und Manuel Dick, die da im Wesentlichen die große Arbeit gemacht haben, dass das so ein tolles Event werden konnte.
Aber es war schon auch sinnbildlich dafür, wie wertschätzend hier der Jugendfußball auch betrachtet wird, oder? Dass so viele Leute kamen. Also war der mit Sicherheit auch stolz drauf, dass sowas dann auch hier möglich ist in diesem Standort, oder?
Ja, ich selbst, also die Bremer Verantwortlichen kamen nach dem Spiel und gesagt, was ist denn hier los? Mhm. Also die hätten gesagt, bei ihnen wären vielleicht 500 Zuschauer da gewesen und hier sind halt 3000 da. Also das war schon für uns dann auch nochmal ein kleiner Augenöffner, wie gut es hier angenommen wird, wenn solche Highlight-Spiele dann irgendwie anstehen. Ich muss doch trotzdem ein paar Sätze sagen.
Sehr gern.
Ja, dafür also mich beschäftigt das immer noch. Mhm. Das will ich einfach aussagen. Und da, ja, das arbeitet noch richtig in mir, dieses Spiel. Und wir haben das super aufgearbeitet, auch mit dem Trainerteam und so haben wir das alles gut besprochen, weil klar, das war, ja, es hat sich so angefühlt wie so eine kleine vertane Chance, weil wie oft kommt so ein Spiel und wie oft stehst du in so einem Halbfinale dann und mit so viel Zuschauern und so. Aber es ist so jetzt auch wieder so leicht gesagt, ja, ich will das jetzt gar nicht als Kritik sehen, sondern eher so als Anreiz für uns, wenn wir solche Spiele haben, dass wir es schaffen, als Club, jetzt bin ich wieder beim Wiedererkennungswert, dass man irgendwie sehen muss, okay, wie spielt der SC Freiburg Fußballspiele? Und eigentlich muss es so sein, dass da irgendwie alle ein weißes Trikot anhaben und du siehst aber trotzdem, okay, das ist SC Freiburg Fußball. Also das haben wir an dem Tag jetzt zumindest in der ersten Halbzeit nicht geschafft, weil da waren wir, glaube ich, zu passiv und zu brav und zu zurückhaltend. Und dann kam er raus aus der Halbzeit, wenn ihr euch daran erinnert, dann war es irgendwie gut. Klar, und dann haben wir den Anschluss gemacht und hatten eine riesen Chance und so, machen wir nicht, okay. Und dann mit dem, was war das dann? Ich weiß die Torfolge schon gar nicht mehr ganz
3-1 genau. 3-1 müsste es dann gewesen sein, oder?
Das hat uns dann irgendwie den Stecker gezogen, dann war es durch. Aber irgendwie wünschst du dir so von Anfang an halt so eine geile Mentalität irgendwie auf dem Feld und das haben wir jetzt nicht geschafft. Aber das ist ja auch schön, das haben wir jetzt auch intern mit allen Trainern so besprochen. Was sind denn die Merkmale, die wir unbedingt sehen wollen als SC Freiburg-Team? Egal ob U12 oder U19 oder U23. Das heißt, für uns bietet dann so ein Spiel auch wiederum gute Rückschlüsse zu ziehen und Lerneffekte rauszuziehen, wie wir in Zukunft das Training gestalten und die Spiele gestalten wollen.
Aber für die Spieler mit Sicherheit war es ja auch eine besondere Situation. Ich glaube, keiner von denen hat wahrscheinlich vorher mal vor 3000 Zuschauern irgendwie gespielt und dann noch ein Halbfinale mit der Chance, wieder nach Potsdam bzw. Berlin halt das Finale zu spielen. Das ist ja auch ein gewisser Schritt für die Entwicklung dann, wenn irgendwann mal ein ähnliches Spiel kommt. Wie habe ich mich damals vielleicht verhalten? Was kann ich vielleicht für mich besser machen? Also vielleicht war es ja auch in der Hinsicht dann irgendwo positiv, oder? Also klar, ja, jeder wäre gerne nach Berlin gefahren, wir auch wieder. Wir wären gerne wieder mit.
Ja, definitiv. Aber für alle Beteiligten, also wir müssen ja praktisch den Punkt finden, alle gemeinsam, okay, dass die Spieler möglichst so frei sind, dass sie eigentlich sich beflügeln lassen von den 3000 und nicht gehemmt fühlen von den 3000. So, das, ich glaube, das haben wir in der ersten Halbzeit nicht ganz geschafft. Nach der Halbzeit haben wir es geschafft. Aber das reicht dann halt im Halbfinale DFB-Pokal, reicht es halt nicht so.
Ja, und um das noch zu ergänzen, Werder Bremen mit 2-0 gegen KSC dann gewonnen, so wie du gesagt hast, zumindest gegen den Sieger dann rausgeflogen. Jetzt wollen wir mal noch ein bisschen zu übergeordneten Themen kommen. Wir haben gehört, dass hier in der Fußballschule irgendwie eine Zahl kursieren soll, wie viele Spieler es geschafft haben von der Freiburger Fußballschule in einen Profikader. Wisst ihr die Zahl? Könnt ihr sie uns verraten? Und um welchen Zeitraum geht es da? Klärt uns mal auf. Andi also, zeigt auf Martin.
Ja, glaube keinen Statistiken, die du nicht selbst gefälscht hast. Wir beschäftigen uns natürlich, weil das klar ein großes Ziel hier ist, dass wir Jungs weiterentwickeln und dann werden es nicht alle bei uns im Profikader landen. Das heißt, wir folgen natürlich auch immer die vielleicht einen anderen Weg gehen, die vielleicht auch über nochmal einen Regionalligisten, dann einen dritten Liga. Und wir haben für uns so ein bisschen eine Definition, das muss man dann auch dazu sagen, dass jeder, der bei uns in der Mannschaft gespielt hat, also wir sagen da nicht, der muss 4 Jahre da gewesen sein, da gibt's, jeder macht seine Statistik ein bisschen anders. Und dann sozusagen in den ersten 3 Profiligen Deutschlands beziehungsweise erste Ligen im Ausland, die haben wir so ein bisschen drin. Und da sind wir für die letzten 10 Jahre, also Spieler, die in den letzten 10 Jahren da waren, und jetzt kannst du die Zahl sagen, weil du hast die Folie gemacht, Martin, es waren wie viele Spieler?
45 Spieler, die in Liga 1, 2, 3 oder international unterwegs sind. Genau, also das ist so der Schnitt, 4,5 Spieler pro Saison, wenn man so möchte.
Das ist schon eine Hausnummer, oder? Kann man das so sagen?
Ja, wir haben jetzt keine Vergleichswerte. Wahrscheinlich würde ich jetzt mal sagen, sind die Zahlen bei Stuttgart, Bayern ähnlich oder sogar besser.
Okay.
Wahrscheinlich. Das ist ja immer die Frage, was möchtest du? Also bildest du eher für die zweite Liga und für die erste Liga woanders aus oder bildest du für deinen eigenen Club aus? Und wir sind glücklicherweise ein Club, der auch viel für unsere eigene Profimannschaft ausbildet und das schafft natürlich eine hohe Identifikation und wiederum Wiedererkennungswert. Und deshalb glaube ich, gehen auch ganz viele Leute ins Stadion, weil sie sagen, hey, da sind ein paar Jungs, die aus der Region kommen oder die aus der Freiburger Fußballschule kommen. Und das hat ja auch was mit Nachhaltigkeit zu tun.
Ja, ja, auf jeden Fall. Was glaubt ihr, gibt es da so ein Geheimnis oder irgendwie, warum schaffen es dann doch so viele hier aus diesem Standort der Freiburger Fußballschule dann in die ersten drei Ligen Deutschlands oder?
Da muss man eine eigene Podcast-Folge draus machen.
Aber wir haben Zeit, also wir können da gleich.
Wir haben mannigfach Präsentationen und so. Mhm. Eine Präsentation ist Entwicklungsfaktoren beim SC Freiburg. Mhm. Und das ist total gemünzt auf uns und auf unseren Standort. Und das sind aber dann vielleicht andere Entwicklungsfaktoren, wie jetzt beim VfB Stuttgart als Beispiel. Logischerweise. So, jeder Verein tickt ja da ein bisschen anders. Da können wir jetzt in alle Entwicklungsfaktoren rein, aber es gibt natürlich ein paar, wo wir glauben, dass sie uns helfen. In welche könnte man zum Beispiel reingehen? Also ein Entwicklungsfaktor ist zum Beispiel die Verbindungstrainer, die wir haben. Jetzt kann man da irgendjemand hinsetzen und sagen, du bist jetzt übrigens Verbindungstrainer, toll. Ich glaube, es wird nicht funktionieren, wenn es keine gute Bindung zwischen dem Cheftrainer der Profis gibt und dem Verbindungstrainer, wer auch immer es dann ist. Wenn es da keine gute Verbindung gibt, dann lass lieber den Job und mach irgendwas anderes. Also besetz die Stelle vielleicht erst gar nicht. Ich glaube, dass wir das geschafft haben mit Chris Streich und Julian Schuster, dass es da eine sehr, sehr große Vertrauensbasis gab, weil Kapitän und so weiter. Und auch jetzt mit Julian als Cheftrainer und jetzt war es Felix Roth als Verbindungstrainer, das einfach gut gematcht hat und uns da eine Vertrauensbasis gab. Und dann entscheidet der Verbindungstrainer hat halt eher den Job, so diese Einzelspielerperspektive einzunehmen und der Cheftrainer hat halt eher den Job, okay, ich muss am Wochenende das Spiel gewinnen. Und das miteinander zu verbinden und zu vereinen, ich glaube, das ist jetzt ein Beispielfaktor, der bei uns sehr, sehr gut ausgeprägt ist.
Ich glaube, die Frage passt jetzt ganz gut. Wenn es um Jugendfußball geht, um Nachwuchsleistungszentrum und so weiter, da kann es ja verschiedene Konzepte geben. Also zum Beispiel, man zieht von Jahrgang zu Jahrgang jetzt nur die zwei, drei beste Spieler hoch und mischt die Teams dann wieder neu. Oder man versucht, ganz viele Spieler hochzuziehen, damit die sich einspielen, damit es vielleicht dann auf dem Platz irgendwie besser läuft und so weiter. Gibt es hier sowas, so eine grundsätzliche Strategie oder kommt es einfach auch immer auf die Qualität der Spieler an?
Es gibt eine grundsätzliche Strategie und die ist, würde ich sagen, darauf begründet, dass wir uns sehr viel Gedanken machen, ab wann ist eigentlich eine Talentprognose gut? Also wenn ich jetzt in die U12 den Topspieler in die U13 schiebe, was kann mal sein bei uns, je nach Wochenende und so, das ist auch mal passiert, dann ist einfach die Talentprognose in der U12, U13, selbst in der U15, selbst in der U16 sehr schlecht.
Also, was heißt das genau?
Talentprognose bedeutet, kann ich prognostizieren mit 14 Jahren, dass dieser Spieler mal bei uns in der Profimannschaft auftaucht? Nee, kann ich nicht. Und wer das behauptet, der lügt. So hart ist das Urteil einfach. Das heißt, aber das hat ja Gründe. Also es hat dann eine gute Prognose, wenn die ganzen Einflussfaktoren, Pubertät, Freundin, Schule, Verletzung, wenn das irgendwie ausgewachsen ist, sage ich jetzt mal, und das ist dann halt meistens erst U17, U18, so, dann kann ich so langsam sagen, okay, der hat einen stabilen Körper, der steht schulisch sauber da, der ist vielleicht schon ausgewachsen, der hat gute Schnelligkeitswerte, der ist technisch, steht das super da. So, dann kommen die ganzen Komponenten zusammen. Vorher ist es so diffus und du weißt nicht, wenn der schnell wächst, dann verliert er auf einmal die ganzen koordinativen Aspekte und du denkst immer, der konnte doch mal wahnsinnig gut kicken und jetzt, was ist jetzt eigentlich los? Mhm. Aber das ist halt normal, das ist Entwicklung. Und deshalb sagen wir eigentlich erst, dass wir so dieses Durchschieben versuchen, erst ab U17 eigentlich konsequent zu machen. Und dann eher aus der Spielerperspektive zu schauen, okay, was tut ihm jetzt gerade gut? Was hilft ihm jetzt gerade? Trotzdem haben wir auch manchmal Jungs, die in U14 schon in U15 spielen. Gibt es auch. Aber das sind echt eher Einzelfälle. Also da sind wir eher defensiv. Und wenn die Talentprognose gut wird, dann sind wir eher offen dafür und aktiv.
Wie ist das bei anderen Vereinen? Gibt es da Extrembeispiele, die das ganz anders machen? Vielleicht da spontan was ein.
Oder FC Barcelona fällt mir jetzt da ein. Wenn man sich da die erste Mannschaft anguckt, das sind teilweise sehr, sehr junge Jungs, die auch eine außerordentliche Qualität haben. Aber das sind schon sehr junge Jungs. Ich würde gerne noch eins ergänzen zur Talentprognose. Es gab mal eine Untersuchung in England, wo sie sich angeschaut hatten, wer am Ende Profi geworden ist und was die Jungs gemeinsam hatten. Es kam also zwei Merkmale hatten eine statistische Erhöhung, dass ein bisschen mehr war. Das war, sie sind von großen Verletzungen verschont geblieben. Und das Zweite ist, dass irgendein Familienmitglied hatten, das bereit war zu fahren oder sie unterstützt hat im Transportmanagement. Mhm. Größe, Gewicht, Schnelligkeit, Ausdauer, Eltern, also Berufsabschluss, Eltern, sonst irgendwas. Gab keine statistische Erhöhung. Das heißt, es ist unglaublich schwierig, aufgrund von Statistiken zu sagen, der wird Profi. Mhm. So, das macht es uns nicht ganz so einfach. Mhm. Aber das macht es ja auch das Spannende, den Jungs zu vermitteln, dass sie über ihre Arbeit auf dem Platz noch sehr, sehr viel verändern können. Ne?
Eine Frage dazu noch, wie ist das bei den Top-Talente, jetzt so ein Lamine Yamal oder wenn man hier sagt, so Noah David, der ist jetzt auch bei Barcelona gelandet, gibt es dann doch so gute Spieler, so Ausnahmetalente, wo man dann vielleicht doch mit 14, 15 schon sagt, gut, wenn da jetzt nicht so viel passiert verletzungsmäßig, dann sollte er eigentlich den Schritt schaffen?
Ja, die gab es in der Vergangenheit ja auch, also Matze Ginter, klar, der ist jetzt nicht mit 14, 15 schon im Profikader gewesen, aber Matze Ginter war halt als muss überlegen, U18 oder U19-Spieler, dann hat er dann schon in der Bundesliga gespielt oder debütiert. Die gibt's, aber die gibt's natürlich nicht so oft. Das muss man auch sehen, irgendwie einmal in 10 Jahren. Ömer Toprak war, glaube ich, noch relativ früh dran. Und dann wäre es bei, das ist jetzt auch kein Geheimnis, bei Noah Darvic wäre es wahrscheinlich ähnlich gewesen, dass wir ihn für unsere Verhältnisse sehr, sehr, sehr früh hochgepusht hätten und schon in Mannschaften gesetzt hätten. Der hat dann das Testspiel gegen Straßburg mitgemacht, wo er ein Tor gemacht hat. Mhm. Und er war damals U17-Spieler, richtig? Ja. So, das wäre jetzt für unsere Verhältnisse schon aber dem auch irgendwie gerecht geworden. Also das will ich jetzt gar nicht irgendwie kleinreden oder schlechtreden, ganz im Gegenteil. Das war unser Angebot damals, dass er dann schon im Herrenfußball adaptieren kann und immer wieder bei den Profis dabei sein sollte. Und er hat sich dann, kann man ja auch verstehen, wenn Barcelona anklopft, ist es jetzt nicht so einfach zu widerstehen.
Ja.
Und deshalb gibt es es schon immer wieder, aber eben nicht so in der Häufigkeit.
Aber wird es tendenziell mehr oder war es vor 15 Jahren ungefähr die gleiche Durchlässigkeit wie heute? Was würde ich da sagen?
Ich würde schon sagen, dass wir als Verein eher ein Ticken defensiver, vorsichtiger sind, immer mit der Begründung zu sagen, bilde dir eine Plattform, auf die du wieder aufbauen kannst, so wie die nächste, weil wir, wenn man sich den Fußball ein bisschen anguckt, ganz oft auch Jungs hochgeschossen werden, dann sind sie drin, dann kommen aber die Verletzten wieder zurück oder warum auch immer und dann geht's und dann ist es das mit 17, 18, 19 Jahren zu verarbeiten, das ist nicht einfach. Man merkt aber, dass manchmal so ein Gefühl ist, wenn es darum geht, ein großes Talent hat einen auslaufenden Vertrag, welcher Verein bietet ihm den schnelleren Weg an oder zeigt ihm den schnelleren Weg auf und es ist gerade so ein bisschen so ein Wettbieten, habe ich manchmal das Gefühl. Deswegen versuchen wir nicht so viel nach drumherum zu schauen, sondern immer wieder auf den Spieler zu gucken mit dem Spieler. Wir würden es aus unserer Erfahrung, mit den Erfahrungen, die wir gemacht haben, so und so machen. Das ist der Weg. Und es ist ja nicht so, dass wir damit sehr unerfolgreich waren. Ich würde es eher andersrum formulieren, wir waren sehr erfolgreich mit unserem Weg, aber das ist dann vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle dann nicht immer der passende Weg für jeden einzelnen Spieler.
Darf ich da noch ergänzen? Wir glauben einfach daran, dass nicht nicht schneller ist automatisch besser, sondern wenn es dann stabil ist und er macht sein erstes Bundesligaspiel vielleicht nicht mit 19, sondern mit 21, aber dann kann er halt vielleicht 20 hinten dran legen, also von den Spielen, und die dann auch auf einem guten Niveau sind, dann ist es nachhaltig und stabil. Und daran glauben wir eher. So, wir wollen gar niemanden bremsen, aber das ist eher unsere Denke, dass wir es so stabil wie nur möglich hinstellen, den Spieler oder ja, je nachdem.
Aber kurz auch die Frage, ist dann manchmal das Bedenken bei den Spielern, okay, vielleicht spiele ich jetzt keine gute Saison mehr und dann kommt dieses Angebot von dem anderen Team gar nicht oder so? Oder
Das ist definitiv in der heutigen Zeit viel mehr der Fall als zum Beispiel von vor 10 Jahren. Vor 10 Jahren war das ganz anders. Vor 10 Jahren waren waren wir entspannter, die Spieler entspannter, die Marktsituation entspannter. Da war es einfach so, da hast du, ich sage jetzt mal, U19-Spieler im Normalfall, wenn es ein Talent war, haben wir gesagt, okay, wir geben dir 2 Jahre Zeit, in der U23 dich zu akklimatisieren. Das erste Jahr könnte echt schwer werden. Und im zweiten Jahr gucken wir, dass du in Spielen kommst, so. Und es sind irgendwie alle mitgegangen. Jetzt hast du schon das Gefühl, okay, unsere Spieler, klar, die sind gut ausgebildet, ja, sind dann auch mal begehrt bei anderen Clubs und so. Und wenn die dann 2015 gute Regionalligaspiele machen, in der dritten Liga ist es nochmal mehr Brandbeschleuniger, aber in der Regionalliga auch, wenn die 15 gute Spiele machen, dann sind die auf dem Tableau von Zweitligisten. So. Mhm. Und ja, wir versuchen einfach natürlich den Weg hier beim SC aufzuzeigen und was kann da dein Weg sein.
Und der Weg hat bei ganz vielen Spielern schon wunderbar funktioniert. Die Profis haben am letzten Spieltag jetzt in der Bundesliga um die Champions League gespielt. Gucken wir mal auf die Aufstellung. Also Noah Atubolu war im Tor, Jordi Makengo hat gespielt, Matze Ginter, den du ja auch vorhin schon angesprochen hast, Max Rosenfelder, Jean Mansambi, die waren in der Startelf mit Günni auf der Bank. Dann noch Kilian Sidia, Chico Höfler auch. Alles Spieler, die hier in der Fußballschule waren. Das ist schon eine besondere Situation, oder?
Ja, das ist, für uns ist das, deshalb gehen wir ins Stadion, deshalb arbeiten wir hier, also nur aus dem Grund. Nicht zu vergessen, gibt es auch ein paar Jungs, die kein Profi wurden und die dann manchmal hier reinschlappen und sagen, hey, ich würde jetzt gerne einen Kaffee mit dir trinken, weil ich habe vor 10 Jahren mal hier gekickt und bin jetzt, was weiß ich, leite ein mittelständisches Unternehmen als Beispiel. Ist ja genauso schön.
Ja.
Aber klar, das sind natürlich die Geschichten, warum wir hier jeden Tag viel, viel Herzblut reinstecken.
Ja, und für uns auch total wichtig, dass die verschiedenen Wege bei uns möglich sind, weil wir die Beispiele haben, jetzt wie Noah oder Max, die wirklich seit der U12 bei uns sind, die den ganzen Weg, die wirklich sehr viele Fußballschulengesichter gesehen haben auf dem Weg. Das ist natürlich eine totale Bestätigung für die Arbeit, die da stattfindet, aber Jordi oder Johann, vielleicht auch eher Scouting-Spieler nennen wir sie mal, die später zu uns gekommen sind und dann nochmal einen letzten Entwicklungsschritt gegangen sind. Und das ist uns beiden immer ganz wichtig, dass das auch sich ein bisschen die Waage halten muss, dass es nicht nur Scouting-Spieler gibt oder nicht nur eigene, sondern dass wir ein Aus- und Weiterbildungsverein sind, uns da klar positionieren und da immer wieder Wege für verschiedene und gut talentierte Jungs möglich machen.
Dann ja,
da muss ich Martin, auch noch mal rein. Ja, gerne. Ich bin immer der reingrätscht.
Ja, alles gut.
Früher auch als Spieler, oder?
Naja, Spieler war ich eher nicht so der Grätsche, da war ich eher der Elegante. Naja, auch da führen wir Statistik. Das ist für mich extrem wichtig. Also wir gucken dann, okay, wann ist denn das Eintrittsalter, wann jetzt ein Matze Ginter zum Beispiel zu uns kam in die Freiburger Fußballschule. So, und wir brauchen genauso die Jungs, die von der U12, Noah Weiß, ob auch seit der U12 da, die Jungs, die lange da sind und lange ausgebildet wurden. Und wir brauchen aber auch die Mansambis, die dann in der U18 erst in Anführungsstrichen zu uns kommen. Und wenn sich das die Waage hält, dann ist es doch ein gutes Zeichen für Scouting, weil dann haben wir eine gute Scouting-Abteilung und die haben wir, aber auch für unsere Ausbildung, weil wir können auch nachhaltig langfristig ausbilden. Und wenn sich das die Waage hält, ist es gut. Und wenn es ein Ungleichgewicht gibt, ein krasses Ungleichgewicht, dann können wir wieder Rückschlüsse ziehen. Also wenn wir nur Scouting-Spieler in die erste Mannschaft bekommen, dann stimmt irgendwas in der Ausbildung nicht. So, und so versuchen wir, ganz strategisch und konzeptionell ranzugehen.
Interessanter Punkt auf jeden Fall. Gucken wir mal so auf die künftigen Ginters, Atubolus von morgen und so weiter. Welche Kriterien, egal ob Scouting-Spieler oder dann auch Spieler, der U12 hierher kam, welche Kriterien muss denn so ein Spieler mitbringen? Ist das von Position zu Position unterschiedlich? Kommt es vielleicht auch gerade in dem Alter irgendwie drauf an, wie verhält er sich schon neben dem Platz oder wie selektiert man da?
Hast alles schon gesagt. Also es ist selbstverständlich von Position zu Position unterschiedlich. Okay. Wenn du als Innenverteidiger 1,75 Meter bist, dann hast du keine Chance in der Bundesliga. Das geht nicht. Also es gibt schon mal so konstitutionelle Unterschiede von den Positionen. Und dann gibt es sicherlich auch, wenn du als Außenspieler langsam bist, hast du auch ein Problem. Wenn du als zentraler Mittelfeldspieler keinen Rundumblick hast und keine gute Orientierung und technisch zu schwach bist, hast du auch keine Chance, Bundesliga spielen. Also so, da können wir jetzt in jedes Positionsprofil rein. Das gibt's. Allgemeingültig würde ich sagen, dass du auf jeder Position mindestens eine ausgeprägte Qualität brauchst, die dich abhebt von anderen. So nennen wir es mal Waffe, aber ja, in der heutigen Zeit weiß ich nicht, ob man das Wort Waffe benutzen sollte. Deshalb, du brauchst eine ausgeprägte Qualität. Und dann ist schon auch ein Rückschluss der letzten Jahre und Jahrzehnte, dass das Spiel einfach immer schneller wird und immer intensiver und du musst immer mehr Sprint-Wiederholungsfähigkeit irgendwie in dir drin haben. Also wenn du das nicht drin hast und du machst 2 Sprints und bist dann platt für 5 Minuten, dann wirst du auch nicht oben ankommen. Also ja, Tempo, Schnelligkeit und das aber auch in einer hohen Wiederholungszahl hinzubekommen, ist wahrscheinlich auch ein Kriterium.
Mhm. Wolltest du da noch rein oder? Nee, alles gut. Dann mache ich weiter. Wie wichtig ist für euch da auch ja, unterschiedliche Charaktere zu haben, die sich einfach individuell nochmal irgendwie ein bisschen abheben? Oder wäre es euch lieber, relativ viele gleiche oder ähnliche Charaktere zu haben, die so Musterschüler sind, sag ich jetzt mal? Oder sagt er ja?
Auf gar keinen Fall.
Nee, auf gar keinen Fall.
Das wäre ja schlimm. Also wir alle, ja, die mal Mannschaftssport betrieben haben, wissen, wie lustig eine Kabine sein kann oder nicht lustig, je nachdem, in welcher Phase man sich gerade befindet. Ich glaube, das macht sie aus und das ist, glaube ich, das Spannende für uns auch. Wir dürfen mit sehr, sehr unterschiedlichen Menschen arbeiten, Jugendlichen, die alles Mögliche mitbringen und sind Heranwachsende und dann kommt man mit seinem Verständnis auf Werte, auf Struktur, auf Organisation mal hier rein und denkt sich, ja, das hätte ich jetzt anders gemacht und dann muss man da wieder in den Austausch gehen, dann muss vielleicht auch mal eine Sanktion da irgendwo dahinter. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir da im Austausch sind, aber ich hoffe, dass bitte nicht alle Jungs alle gleich werden, alle immer nur hinterherlaufen. Das merkt man schon, auch die Veränderung der Generation. Das merkt man jetzt auch bei den Spielern. Sie wollen viel mehr wissen, warum sie etwas machen. Während es früher vielleicht ein bisschen mehr war, der Trainer sagt, jetzt geht's da lang und alle sind hinterhergerannt. Übertrieben gesagt. Mhm. Und das ist aber das Spannende für uns. Und ich hoffe, dass wir auch nach wie vor und in Zukunft sehr, sehr viele unterschiedliche Spieler hier haben werden.
Wieder die Grätsche von mir.
Gerne. Jetzt langsam gibt es Gelb.
Ja, Entschuldigung. Die verbale Grätsche, Martin. Ne?
Wir haben so das Credo und das Motto für uns, dass wir Spieler ausbilden wollen. Klar, wenn sie länger da sind, ist es ein bisschen einfacher. Aber zum Spielversteher sie auszubilden, also so ein bisschen zu denken wie ein Trainer. Und wenn wir das wollen, das bedeutet und impliziert ja auch, dass wir dann andere Meinungen und Spielermeinungen auch reinholen müssen. Mhm. Also wenn man was verstanden hat, dann muss man sich damit intensivst auseinandersetzen und ich muss was erklären können und ich muss es wie so ein schönes Geschenk, es darf nicht ausgepackt werden, sondern ich muss es selber auspacken, ich muss mich drum bemühen, ich muss mich mit der Materie richtig beschäftigen. So, und deshalb ja, bedeutet es einfach, dass wir unbedingt Spielermeinungen und auch kritische Spielermeinungen manchmal als Trainer dann auch vielleicht aushalten müssen und uns mit dem Spieler auch mal reiben müssen, um dann zu einem Konsens wieder zu kommen. Das nur als kleiner Einschub.
Jetzt haben die Profis Derry Scherhand von Hertha BSC geholt. Und was da auffällig war in der Berichterstattung, es wurde immer wieder erwähnt, dass der kein NLZ durchlaufen hat. Also scheint irgendwie ein Qualitätsmerkmal in Anführungszeichen zu sein oder zumindest mal erwähnenswert. Wie schafft man es denn, dass es solche Straßenkicker, was ihm dann auch so ein bisschen zugeschrieben wird, durch die Ausbildung im NLZ, dass die dadurch nicht das Besondere an ihrem Spiel verlieren? Wahrscheinlich eine gute Frage
zu sein. Scheint eine gute Frage zu sein, ja.
Kurze Denkpause, ja. Ich glaube, das ist die Frage, die sich gerade alle NLZ stellen, weil wir den Jungs sehr viele Möglichkeiten bieten inzwischen. Sie kommen aber auch in eine Struktur rein. Im Sinne von Tagesablauf, jeder Spieler hat gefühlt einen Wochenplan. Da ist die Videoanalyse, da ist Krafttraining, da ist Mannschaftstraining, da fahren wir zum Auswärtsspiel, da hast du nochmal die Lernphase. Und wir müssen irgendwie einen Weg finden, wie wir ihn aber auch nicht alles wegräumen. Weil Straßenkicken bedeutet, ich muss die Situation so lösen, wie ich sie gerade vorfinde. Da spiele ich mal gegen Ältere, da spiele ich mal auf einem Platz, wo es keine Netze im Tor gibt, da regnet es mal, da gewittert es, da muss ich kurz zur Seite. Da habe ich vielleicht gerade mal die Cola getrunken und gehe trotzdem direkt aufs Spielfeld. Und die Jungs, die das viel machen, haben Lösungen für sich gefunden, dort gute Aktionen zu machen. Und ich glaube, das ist die Frage, wie wir schaffen, dieses, geht ja weiter mit, die Jungs klettern nicht mehr in Bäumen, wie es vielleicht früher war, dieses Spiel auf der Straße, Konsole, wie schaffen wir eigentlich, das Ziel muss eigentlich sein, den Straßenfußball ins Training reinzuholen. Und da gibt es dann eben viele Überlegungen, wie wir das ein bisschen mehr hinkriegen, damit sie eben kreativ bleiben. Da geht es darum, dass wir ihnen Übungen anbieten, wo sie Wahlfreiheit haben, also wo sie entscheiden können, ich kann es das oder das machen und ich muss entscheiden, das eine wird funktionieren, das andere wird vielleicht nicht funktionieren. Aber das sind Themen, die wir gerade viel, ich glaube alle NLZs haben, weil das ja auch den NLZs so ein bisschen vorgeworfen wird, alle gleich zu machen. Mhm. Ich hoffe, dass wir es immer wieder schaffen, auch die kreativen Köpfe zu begleiten.
Ich ergänze. Ich glaube, dass die Struktur der NLZs extrem gut ist. Also warum soll man denn keine Videoanalyse mit einem U17 oder U19-Spieler machen? Vielleicht nicht unbedingt mit einem U12 oder U13-Spieler, aber mit dem dann schon mit dem U17 oder U19-Spieler. Ich glaube, die Wahrheit liegt dann eher darin, wie wir es machen. Also wie die Videoanalyse dann abläuft. Ist es so, dass der Trainer vorne steht und von A bis Z alles durchdekliniert hat und sagt, wie er es haben will? Weil dann gibt es keine Spielversteher, glaube ich, sondern dann hat der Trainer das verstanden. Aber ob es die Spieler verstanden haben, ist das große Fragezeichen. Sondern ich glaube, die Wahrheit liegt eher darin, dass man sagt, okay, wir bauen ein Setting, wo es eine Spielsituation gibt und wo es eine Diskussion gibt über die Spielsituation. Und dadurch entsteht ein Verständnis von Fußball und von dieser einen Spielsituation oder von zig anderen Spielsituationen. Also ich bin da eher beim Wie und klar die Frage, warum und wofür machen wir das denn alles? Aber auch das Wie ist alles entscheidend, ob es am Ende dann Spielversteher gibt oder vielleicht keine Spielversteher.
Wenn man mal ein bisschen über die Ländergrenze hinausschaut, wir liegen ja hier im Dreiländereck sogenanntes, warum hat zum Beispiel Frankreich so viel talentierte Spieler? Habt ihr da eine Idee? Ist da das Ausbildungssystem anders? Habt ihr da einen Ansatz?
Puh, schwierig. Frankreich, klar, die Faktenlage ist, Frankreich könnte wahrscheinlich 4 Nationalmannschaften bilden und wären fast identisch gut. So fühlt es sich irgendwie an. Wenn man über die Grenze fährt und ich bin ab und zu mal, nicht so oft, aber ab und zu mal drüben mit unserem Jugendchef-Scout und wir gucken uns ein Spiel an und du denkst, das ist 20 Kilometer entfernt, aber es ist komplett anderer Fußball. Da ist offenes Visier, da geht es hin und her. Ich glaube, dass die Spieler viel mehr Freiheiten haben. Deutschland ist viel mehr taktisch geprägt. Und ich glaube, man darf jetzt auch nicht das versuchen zu kopieren, 1:1. Das geht nicht. Das ist eine andere Grundmentalität dann in Frankreich im Vergleich zu Deutschland. Aber vielleicht muss man sich ein paar Dinge abschauen von dort. Und ich glaube, dass manchmal im Jugendfußball ein bisschen mehr offenes Visier uns allen gut tun würde und weniger dieses taktische, enge Konstrukt. Also muss man da vielleicht gucken, dass man das ein bisschen reinholt. Aber klar, wenn es Richtung Herrenfußball geht, dann kommst du nicht drum rum, dass du auch taktisch alle Prozentpunkte rausholst.
Das war jetzt gerade meine Idee oder das, was ich jetzt gerade gedacht habe. Im Jugendfußball so feuerfrei, geht aber dann wahrscheinlich oben dann irgendwann nicht mehr, zumindest in der Bundesliga. Ich weiß nicht, wie sich dann Bundesliga-Fußball so explizit auch französische Erste Liga zum Beispiel unterscheidet. Ist da ähnlich? Also würdest du sagen, französische Erste Liga auch mehr feuerfrei als Bundesliga?
Das könnte ich jetzt ehrlicherweise nicht sagen, okay. Weiß ich nicht.
Okay, ich weiß es auch
wahrscheinlich nicht. Ein bisschen mehr offenes Visier, würde ich schon sagen. Aber das wäre jetzt alles, was ich jetzt sage, wäre wahrscheinlich gelogen. Ich glaube aber, dass es hat ja Gründe. Also jetzt in Deutschland ist es halt so, es gab halt vor dieser Reform gab es halt Abstieg in U17, Abstieg in U19, Abstieg in U16, Abstieg in U15. Und wenn das alles gegeben ist, und so war es halt jetzt nun mal, dann, was machen die Trainer? Sie schützen sich, dass sie halt nicht absteigen. Also spielen sie Ergebnisfußball. Also geht es weniger um Entwicklung und Ausbildung. So, das war die Gemengelage, die wir immer noch ein bisschen haben, weil in U15 und U16 haben wir noch keine Reform der Spielklassen. So, das heißt, das befeuert ja das Ganze leider dann auch ein bisschen zum Negativen, dass halt dann entsprechend eher taktisch und eher athletisch ausgewählt wird in der Spielerauswahl, weil das dir mehr Ergebnisse bringt. Also ich glaube, dass der deutsche Fußball da schon noch ein paar Themen hat, die aufzuarbeiten sind. Grundsätzlich ist, glaube ich, jetzt, wenn wir wieder über Frankreich reden, die Franzosen sind, würde ich sagen, von der grundsätzlichen Entwicklung eher 1-2 Jahre uns eh voraus, weil sie einfach brutal athletisch sind. Also die sind einfach viel weiter dann. Wenn du im gleichen Jahrgang U16 gegen U16 spielst, dann denkst du, du spielst gegen die U19. Die sind robust, die sind dynamisch, die sind schnell. Und es gleicht sich dann aber irgendwann Richtung Herrenfußball auch wieder an. Also wir spielen hier gerne mal so, wir sagen Verbindungsspiele gegen Racing Straßburg, haben wir jetzt letzte Saison 2-3 Mal gespielt, so im Alter U18, U19, U20. Das sind tolle Spiele. Das ist offenes Visier. Wir dann auch mit offenem Visier und dann ist man echt auf Augenhöhe. Das sind Erfahrungswerte, die wir jetzt gemacht haben. Wenn wir in U15 gegen sie spielen würden, wird man wahrscheinlich richtig auf die Mütze kriegen.
Okay. Jetzt hieß es ja lange Zeit, oder habe ich zumindest so wahrgenommen, dass wir hier so ein bisschen einen Standortvorteil haben, weil wir jetzt nicht unmittelbar ein Team in der Nähe haben, wie es jetzt zum Beispiel in NRW teilweise der Fall ist, dass man halt auch durch die Nähe zur Schweiz und zu Frankreich und so vielleicht auch nochmal an andere Spieler rankommt. Aber wie ist denn das eigentlich rein rechtlich gesehen jetzt auch, wenn es um Jugendspieler geht zum Beispiel? Frankreich hat ein anderes Schulsystem, Schweiz ist gar nicht in der EU. Ist das überhaupt so einfach, dann junge Spieler hier rüber zu holen?
Jetzt gehen wir sehr ins Detail in die FIFA-Regularien rein. Also es ist so, dass, können wir es vielleicht bei der Schweiz ein bisschen kürzer machen, da können wir Spieler verpflichten, ab 16, sobald sie 16. das Lebensjahr vollendet haben. Also mit 16 können wir Schweizer verpflichten. Franzosen im Elsass wäre schon früher möglich. Da gibt es eine sogenannte 50-Kilometer-Regelung, also 50 Kilometer vom Verein zu einer Landesgrenze und von diesem Punkt ein 50-Kilometer-Radius. Diese Spieler können auch vor dem 16. Lebensjahr verpflichtet werden. Also es ist das Gleiche dann mit Aachen und Holland. Also als Beispiel jetzt die Problematik, die sich uns immer stellt bei, eben wie du es angesprochen hast, ist das Schulsystem. Wir hatten ja auch mal den Kooperationsverein in Colmar, wo wir versucht haben, da ein bisschen was aufzubauen. Wir sind dann aber an A-Grenzen gestoßen, dass Spieler teilweise sehr jung Vorverträge in französischen NLZs unterschrieben hatten. Und das zweite Thema war, dass die bis 16 Uhr Schule hatten. Bei uns das Training um 16.30 Uhr anfängt und es zeitlich schon fast gar nicht möglich war, die hier pünktlich zum Start zu haben. Und dass dann natürlich die Strukturen so waren, wenn der deutsche Verein anruft, würdet ihr ihn von der Schule befreien. Fürs deutsche Training war nicht immer ganz einfach, bisweilen unmöglich. Und das waren dann einfach Themen, die dann aufgepoppt haben, die es schwieriger machen, sodass wir für uns eher dahin gehen, dass wir sie 16, 17 holen. Wir dann auch vielleicht Spieler haben, die dann schon so weit schulisch sind, wo sie nur noch ein Abschlussjahr haben, dass sie dann online zum Beispiel auch machen können. Und da haben wir jetzt bessere Erfahrungen gesammelt. Da klappt es sehr gut. Siehe Kilian Sidia zum Beispiel, der kam sogar nach der Schule. Jordi Makengu kam nach der Schule. Jetzt haben wir gerade ein, zwei Spieler, die noch die Schule bei uns zu Ende machen. Ja, aber leider hat so mit dem Elsass von den Strukturen her nicht so funktioniert, wie wir uns das vielleicht irgendwann mal gedacht haben, dass es passen könnte.
Martin Grätsche oder zufrieden mit
keine
der Antwort?
Keine Grätsche.
Okay, dann gehen wir wieder raus aus den tiefen FIFA-Regularien und kommen nochmal hier zum Standort Freiburger Fußballschule. 2001 wurde es eröffnet, also ja, 24 Jahre jetzt schon her. Es hat sich seitdem nicht so viel verändert, jetzt immer mal wieder wird ein Platz erneuert. Wir haben vorher gerade mal drüber gesprochen, was jetzt alles so passiert. Wie zuversichtlich seid ihr denn, dass dieser Standort hier auch in Zukunft genau dort anknüpfen kann? Wir haben es gesagt, 45 waren es, ne, in 10 Jahren, 45 Jungs, die es dann in den Profikader geschafft haben, dass das so weitergehen kann hier in der Freiburger Fußballschule?
Ich glaube, dass es mittelfristig ohne Probleme möglich ist. Ich glaube, dass dann immer noch die inhaltliche Arbeit wichtiger ist als die Infrastruktur. Man sieht jetzt trotzdem, dass drumherum wahnsinnig viel passiert ist. Also mit den 4 Plätzen, die wir hier vor Ort haben, plus das 3 am Stadion als Spielstätte, das kann man vielleicht mal erwähnen, sind wir in der ersten und zweiten Bundesliga der Standort mit den wenigsten Plätzen. Also das sieht man mal, was im Nachwuchsfußball so passiert ist. Ich finde es auch immer wieder erstaunlich und bedanke mich bei den Planern damals von der Fußballschule, wie vorausschauend die gearbeitet haben. Uns fehlt hier nichts. Klar würde man inzwischen sagen, das Büro könnte größer sein. Wir sind einfach viel mehr Vollzeitangestellte, als es damals war, als 2001 hier begonnen wurde. Das sind schon Themen, wo wir sagen, da könnte man sich irgendwann vielleicht einen nächsten Schritt vorstellen. Es ist trotzdem noch so, dass wir die Rückmeldung bekommen, dass wenn Spieler, externe Spieler hier reinkommen, dass sie die familiäre Atmosphäre spüren, dass sie sagen, okay, hier kann ich mich gut entwickeln. Hier wird gut ausgebildet und solange das noch der Fall ist, fühlen wir uns an dem Standort wahnsinnig wohl.
Sehr gut, das hört sich gut an. Abschließend wollen wir nochmal die Chance dann nutzen, wenn wir zwei so Fußballexperten wie euch hier am Tisch haben und mal so ein bisschen Blick in die Glaskugel vielleicht. Wie sieht der Fußball der Zukunft aus? Es gab mal eine Phase, da waren falsche Neuen extrem in. Jetzt so die letzte Zeit Außenverteidiger, die dann auf der 6 auf einmal auftauchen und das Spiel von dort machen. Was glaubt ihr? Wo geht der Trend hin oder was ist vielleicht der nächste Trend? Kann man das sagen? Gibt es da schon eine Entwicklung?
Ja, wie du jetzt schon gesagt hast, so eine Positionsflexibilität, ich glaube, das wird noch mehr werden. Ich glaube, dass das Thema, was ich vorhin gesagt habe, Intensität und auch vor allem Tempo, da wird die Zitrone komplett ausgequetscht werden. Also jetzt sind wir, glaube ich, mittlerweile bei der Champions League bei Topspeed 37
km/h. Ja, krass.
Das war wahrscheinlich vor 10 Jahren unvorstellbar. Ich finde, man sieht auch ganz krasse Unterschiede, wenn man sich mal den Spaß macht und so einen Spieltag von der 3. Liga, 2. Liga und 1. Bundesliga anschaut. Und dann mittlerweile bei Kicker gibt es ja die ganzen Statistiken, Sprintstatistik. Du siehst ganz klar, 3. Liga ist Topspeed-Wert, sage ich mal, 31 km/h. dann gehe ich in die zweite Liga, dann bin ich bei 33, 34 km/h und bei der Bundesliga bin ich halt Topspeed-Wert bei 35, 36 km/h. Also darum geht es einfach. Es geht am Ende um Tempo und ich glaube, dieses Positionsflexible wird noch deutlicher. Auch weil jetzt mittlerweile die ganzen Teams wieder anfangen, Manndeckung zu spielen im Pressing.
Okay.
Also das ist jetzt gerade fast schon Normalität, würde ich sagen, dass fast alle Mann-Mann spielen. Und das ist natürlich unangenehm. Dann brauchst du Spieler, die wieder gut 1-gegen-1 lösen können und einen Gegner im Rücken haben und sich trotzdem da rauswinden aus der Situation. Also das ist jetzt vielleicht so die kurzfristige Lösung, dass wir eher wieder 1-1 Spieler brauchen. Aber klar, das hilft dir immer. Das ist ja immer gut, wenn du die hast.
Klar, aber wie entstehen solche Trends, sage ich jetzt mal? Also falsche 9 hat man direkt irgendwie Pep Guardiola im Kopf, der das dann irgendwann mal eingeführt hat und auf einmal gefühlt die ganze Welt auf einmal irgendwie mal überlegt oder dann auch umgesetzt. Ja, spielen wir auch mal mit falschen 9. Dann jetzt braucht es wieder die 9er vorne drin, die Großen, die vielleicht auch noch schnell sind und den Abschluss noch dazu haben. Wie entsteht sowas und wann würdet ihr sagen, da müssen wir mit oder nee, wir machen es irgendwie vielleicht antizyklisch, dass wir schon wieder die Lösung gegen genau so ein System haben?
Also wie entsteht sowas, würde ich sagen, weil es halt dann wahnsinnig gute Trainer gibt, die dann halt so einen Trend setzen und das meistens dann auch irgendwie in einem Champions League Finale weit kommen oder bei einem großen Turnier, WM, EM, erfolgreich sind und dann springen da einfach andere Trainer drauf, weil es halt Vorbilder sind, klar, ist ja leicht zu erklären. Also gibt es da dann so große Entwicklungen, wo dann Leute draufspringen. Wenn aber dann viele irgendwas machen, also zum Beispiel mit einer falschen 9 spielen, gibt es ja wieder dann irgendwie auch Gegenmaßnahmen dafür. Also gibt es einen Gegentrend. Und so wird es wahrscheinlich immer sein, dass es so Trend und Gegentrend geben wird. Das zur Erklärung, wie das zustande kommt, würde ich jetzt mal sagen. Und wo es hingeht, oder was war dein zweiter Aspekt?
Nee, einfach, ob man dann vielleicht irgendwann sagt, okay, wir springen jetzt noch auf den Zug auf, wir machen es jetzt auch so, oder eben genau das, wir müssen jetzt genau gegen diesen Trend schon eine Lösung finden, dass wir in 3 Jahren, wenn dann jeder diesen Trend mitgeht, da die Lösung dagegen haben.
Ja, ich glaube, du brauchst irgendwie beides, hört sich jetzt blöd an, aber wir versuchen, was ich vorhin gesagt habe, wir versuchen, einen Wiedererkennungswert hier zu schaffen. Wenn jemand hierher kommt zum Spiel schauen, dass er sieht, das ist SC Freiburg Fußball. So, das brauchst du als Grundbasis. Also das sind irgendwie unsere Grundwerte, die wir verkörpern wollen auf dem Feld. Und trotzdem brauchst du deine Flexibilität, dass du immer wieder taktische Anpassungen machen kannst. Also unser Job ist, so die Grundwerte, das Gute zu bewahren und trotzdem immer wieder offen zu sein für Trends, die es im Weltfußball einfach gibt. So, das ist eigentlich so meine Jobbeschreibung. Kurzfassung.
Aber wahrscheinlich auch sehr, sehr schwierig in so einem Bereich wie hier so einen Trend dann irgendwie mitzugehen, weil bis es dann irgendwie jeder verstanden hat, sage ich jetzt mal, oder bis es dann in jede Mannschaft reingetragen ist, kann ja sein, er ist schon wieder weg, der Trend. Ja, oder gibt es schon wieder einen Gegentrend.
Es wäre ja schön, wir können ja auch mal einen Trend setzen.
Ja.
Also auch das muss ja, das ist jetzt vielleicht, ich weiß nicht, hört sich so selbstbewusst vielleicht an oder soll jetzt nicht arrogant sein, sondern aber das muss ja, also wir beschäftigen uns hier irgendwie 10-12 Stunden am Tag mit Fußball, also darf man vielleicht auch mal drüber nachdenken, wie gehen wir jetzt damit um, dass uns jeder Gegner Mann-Mann verteidigt? Also gibt es ja Lösungsmöglichkeiten und dann setzen wir vielleicht auch mal einen Trend. Standardsituation, das ist immer eh gut bei der Profimannschaft, siehe Profimannschaft. Auch da, und dann ist ja, das ist so wie mit allem irgendwie, irgendjemand kommt mal auf eine gute Idee und irgendjemand anders sagt, ja, aber das funktioniert niemals. Ja, dann probieren wir es mal. Im Jugendbereich können wir es eh probieren. Und wenn es auf einmal funktioniert, dann haben wir vielleicht einen Trend gesetzt.
Ja. Es war wie immer oder wie auch letztes Mal schon sehr, sehr interessant mit euch. Jetzt sind wir leider am Ende. Wir haben jetzt fast eine Stunde durch. Hätte ich nicht gedacht?
Martin? Nee, ich habe gedacht, so weit sind wir noch nicht.
Nee, vielen, vielen Dank euch für eure Zeit. Das war's für diese Folge wieder. Jetzt bleibt uns noch zu sagen, euch schönen Urlaub, oder?
In zwei Wochen.
Okay, und bei dir, Martin, geht's jetzt schon? Oder?
Nee, auch in zwei Wochen.
Dann schönen Urlaub, gute Zeit und bis bald mal wieder. Danke euch.
Vielen Dank euch.
So, wir hoffen, wir haben nicht zu viel versprochen. Das Gespräch war für euch genauso interessant wie für uns. Und jetzt wünschen wir euch mal eine schöne Sommerpause. Auch bei uns wird es jetzt langsam ein bisschen ruhiger. Marco verabschiedet sich in den wohlverdienten Urlaub, so viel kann man sagen. Und dann geht es aber schon am 6. Juli wieder weiter mit dem Trainingsauftakt der Profis. Und dann werden wir ziemlich zeitnah dann auch die nächste Folge veröffentlichen. Also freut euch drauf, genießt den Sommer, gute Zeit euch und bis ganz bald.